NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie Kirsten Westhus. Herzlich willkommen. Das sind unsere Themen heute. Moral, Mitglieder und Millionen. Ergebnisse der IKD-Synode in Bonn. Entlassung aus dem Klerikerstand. Das schwierige Verhältnis zwischen früheren Priestern und Kirche. Versöhnung statt Gewalt. Wie sich Christen gegen die Todesstrafe engagieren. Und göttlicher Schiffbruch in den Grachten. Die Niederlande erleben einen religiösen Wandel. Parallel zur Weltklimakonferenz tagte in der vergangenen Woche auch die Synode der Evangelischen Kirche in Bonn. Das Klima stand auch auf der Tagesordnung der Delegierten. Sie verabschiedeten einen eindringlichen Appell zu mehr Anstrengungen beim Klimaschutz. Andere Themen waren zum Beispiel die Digitalisierung oder die Förderung von Frauen in Führungspositionen. Doch der Fokus dieser Jahresversammlung war ganz klar auf die Zukunft gerichtet. Wie kann es nach den berauschenden Feierlichkeiten des Reformationsjubiläums nun weitergehen mit der evangelischen Kirche in Deutschland? Was tun, um dem Mitgliederschwund entgegenzuwirken und kirchenferne Menschen zu begeistern? Jan Ehlert hat die Zukunftsdiskussionen auf der EKD-Synode beobachtet.
Die Frage war klar formuliert.
Wie kommen wir mehr ins Gespräch mit den Menschen, die dem Glauben und der Kirche fernstehen?
So eröffnete die Präses der Synode Irmgard Schwetzer die Debatte um die Zukunft der evangelischen Kirche, die unter dem bezeichnenden Motto stand, denn es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Eine berechtigte Frage, denn derzeit, so der Religionssoziologe Detlef Pollack, erreicht die EKD nur sehr wenige Nichtmitglieder.
Nicht einmal 1% der Konfessionslosen denkt über einen Kircheneintritt ernsthaft nach.
Gottesdienste müssten also attraktiver werden, forderte Pollack in seinem Vortrag auf der Synode, und kürzer.
Wenn also ich selber in meiner Gemeinde erlebe, dass schon das Orgelspiel verunglückt, was am Anfang steht, dann werden eine Vielzahl von Liedern gesungen und es hört gar nicht auf, das Liedergesinge. Und dann tritt auch noch der Flötenkreis auf und am Ende bin ich erschöpft.
Dass es auch anders geht, das hatte das Reformationsjubiläum gezeigt. Am 31. Oktober, dem bundesweiten Feiertag, waren viele Kirchen voll, erinnert sich die Direktorin des Landesmuseums Hannover, Katja Lemke, die für die Evangelische Landeskirche Hannovers in Bonn war.
Gerade die Gottesdienste haben mich sehr bewegt und es hat auch gezeigt, dass wir mit dem Thema Religion, aber vor allen Dingen auch mit Spiritualität, mit den Inhalten sehr viel bewirken können. Und ich hoffe, dass das weiter trägt und dass es somit auch gelingt, diesen Schwung in die Zukunft mitzunehmen.
Das hofft auch der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm. Er sprach in Bonn von einem Vitaminschub für die Kirche, der dringend nötig sei. Nötig war jedoch auch ein Finanzierungsschub. Unterm Strich blieb vom Reformationsjubiläum ein Haushaltsdefizit. Mindestens 6,5 Millionen, möglicherweise bis zu 12 Millionen Euro fehlen, wegen zusätzlicher Sicherheitsvorkehrungen und zu wenig verkaufter Eintrittskarten für Großveranstaltungen.
Also ich glaube zuallererst, dass die Kirche sich nicht wie ein Wirtschaftsunternehmen an Zahlen und Finanzen messen lassen muss, sondern an Glaubwürdigkeit und Verkündigung des Glaubens.
Und das, so die Reformationsbotschafterin Margot Käßmann, sei in den vergangenen Monaten gelungen. Und die EKD will sich weiterhin einmischen, zum Beispiel für mehr Nachhaltigkeit beim Klimaschutz und gegen Rechtspopulismus eintreten. Doch wenn die evangelische Kirche diese Glaubwürdigkeit behalten wolle, dann müsse sie sich noch deutlicher positionieren, mahnte die Journalistin Christiane Florin, die als Katholikin auch ihre eigene Kirche nicht von der Kritik ausnahm.
Beide Kirchen fielen dadurch auf, dass sie sich es auf der großen Bühne zu leicht gemacht haben. Zu wenig ringend, zu wenig ernsthaft und auch zu wenig geistesgegenwärtig. Toleranz, miteinander reden, irgendwas gegen die AfD und fürs Grundgesetz, das passt natürlich immer. Das ist so anschlussfähig wie ein Playmobil-Luther, dem sie eben mit einer anderen Kopfbedeckung, den sie dann auch im Krankenhaus einsetzen können, oder der Astronaut oder Lokführer werden kann.
Dass in der EKD manchmal zu wenig gestritten wird, diesen Eindruck teilten viele Synodale, wie etwa Nordkirchenmitglied Hans-Peter Strenge.
Wir sind zum Teil etwas zu vornehm, etwas zögerlich und es soll ja auch immer der ganze Mainstream abgebildet werden. Aber Kirche ist immer dann stark, wenn sie auch vorangeht und wenn eben nicht nur Mainstream da ist, sondern neue Perspektiven eröffnet werden. Und da muss ein bisschen mehr Schärfe in die Debatte, das ist richtig.
Für die Schärfe sorgten vor allem die Jungdelegierten, die einen ordentlichen Schuss Wasser in den Feierwein des Reformationsjubiläums gossen. etwa Elisabeth Neuhaus von der evangelischen Studentinnengemeinde.
Das Programm enthielt viele Veranstaltungen, keine Frage. Aber eigentlich keine Veranstaltungen, die mich wirklich ansprachen. Das Publikum, ein typisches Kirchenpublikum. Der Großteil über 50, Menschen in Strickpullis und mit Socken in Sandalen. Ich habe mich fremd gefühlt in meiner Kirche.
Wenn aber selbst die aktiven jugendlichen Kirchenmitglieder sich nicht mitgenommen fühlen, dann liegt eindeutig etwas im Argen. Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom schloss daher auch strukturelle Veränderungen nicht aus, etwa Jugendlichen mehr Verantwortung zu geben. Eine Idee, die auch die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs begrüßt. Dabei gehe es nicht darum, schnelle Antworten zu finden, sondern um die Bereitschaft, sich zu verändern. Ganz im Sinne Martin Luthers, der dies mit seiner These von der Ecclesia Reformanda gefordert hatte.
Aus meiner Sicht ist die EKD vor allem auf der Suche nach dem Puls, der auch was verändern kann. Und dass wir noch immer nie genau wissen, was wir sein werden, ist ein Teil unserer theologischen Identität auch, ist doch klar.
Jan Ehlert berichtete von der Synode der Evangelischen Kirche in Bonn. Wenn sich ein katholischer Priester verliebt, dann bleiben ihm eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Er lebt ein heimliches Doppelleben mit seiner Freundin oder er bittet um Dispens, also um die Erlaubnis, den Priesterstand verlassen zu dürfen. Rund 500 katholische Priester sind es schätzungsweise in Deutschland, die diesen Weg gewählt haben. Die Entlassung aus dem Priesterstand gleicht für viele allerdings einem Rauswurf. Viele Betroffene empfinden dieses Verfahren als Kränkung und Missachtung ihrer bisherigen Arbeit. Seit einiger Zeit gibt es Bemühungen, das Verhältnis zwischen der Kirchenleitung und den ehemaligen Priestern zu verbessern. Michael Hollenbach berichtet.
Es gibt einen Dialog zwischen Bistumsleitungen und jenen Priestern, die wegen einer Beziehung den Dienst quittieren mussten. Allerdings bislang nur in den Diözesen Würzburg und München. Initiator dieses Dialogs ist Edgar Büttner, der als Pfarrer gegenüber seinem Bischof seine Beziehung öffentlich machte. Er bat um seine Dispens, also seine Entlassung aus dem Klerikerstand, die Rom erst Jahre später erteilte.
Das Problem ist nur, dass seit dem Dreipäpstejahr Papst Johannes Paul II. 1978 diese Dispensen mehr oder weniger auf Eis gelegt worden sind und da ein Temperatursturz stattgefunden hat, der es eigentlich kaum mehr ermöglicht hat, dass man in einem kirchlichen Beruf unterkam oder dass da vernünftig mit einem umgegangen worden ist.
Zugleich werde es bis heute aber vielerorts stillschweigend akzeptiert, wenn ein Priester eine Partnerin oder einen Partner hat.
Wenn jemand da eine Beziehung gefunden hat und beide sind übereingekommen, dass sie das nicht an die große Glocke hängen, dann wird es im Allgemeinen ja von der Bevölkerung auch im tiefsten Bayern problemlos akzeptiert. Auch die Bischöfe wissen drum und solange der nicht irgendwas Auffälliges macht, lässt man den auch in Ruhe.
Domkapitular Ulrich Beck-Wermert, Personalreferent im Bistum Osnabrück, ist nicht glücklich mit dieser Situation.
Man kann natürlich auch ein Doppelleben führen und sich dem Konflikt eben nicht stellen. Deshalb muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ein Priester sich dazu durchringt, mit dieser Entscheidung zum Bischof zu gehen, dann hat das auch meinen Respekt.
Doch bei einigen Bischöfen stoßen jene Priester, die sich zu ihrer Beziehung bekennen, auf massive Ablehnung. Und Hans-Jörg Witter, Vorsitzender der Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen, berichtet über den Personalchef eines süddeutschen Bistums.
Dort hat man dann demjenigen gesagt, in der Personalabteilung, naja, die Bäckereien suchten auch noch Aushilfen. Das ist eine abschätzige und menschenverachtende Antwort.
Bei den Priestern hinterlasse das Vorgehen vieler Bistumsleitungen oft Verletzungen und Kränkungen, meint Hans-Jörg Witter.
Eigentlich ist das eine super harte Schiene, die hier gefahren wird. Ja, das ist ein Hardcore-Verhalten, jemanden sozusagen in seiner Existenz zu treffen. Man wird ja Priester, weil ich mit meiner ganzen Existenz da drin stecke. Und an der Stelle wird man eigentlich tief getroffen, wenn man sozusagen ins Ausgestellt wird.
Denn Priester, die von ihren Ämtern suspendiert werden, müssen sich nach einem Job außerhalb der Kirche umschauen, solange sie nicht die offizielle Dispens aus Rom bekommen.
Die Dispens ist Voraussetzung dafür, dass man dann eben seine Frau heiraten kann. Das ist wiederum die Voraussetzung dafür, dass ich also einen Beruf in der Kirche kriegen kann.
Denn wer ohne Trauschein zusammenlebt, bekommt in der katholischen Kirche eigentlich keinen Job. Doch bis man diese Dispens erhält, vergehen Jahre.
Es ist immer abhängig auch von den Bistümern. Aber das kann ja nicht sozusagen von Bistum zu Bistum, von Laune, von Generalvikar zu Generalvikar oder von gewisser Prägung abhängig sein. Da vermisse ich also einen menschenwürdigen und einen, sag ich mal, spirituell angemessenen Umgang.
Papst Franziskus hat in seiner Diözese in Rom ein Zeichen gesetzt und aus dem Dienst ausgeschiedene Priester und deren Familien besucht. Ein Signal, das sich Hans-Jörg Witter und Edgar Büttner auch verstärkt von den deutschen Bischöfen erhoffen. Doch aus dem Erzbistum Hamburg und dem Bistum Hildesheim ist nur zu erfahren, es gebe keinen Kontakt zu den ehemaligen Priestern. Dagegen steht für den Osnabrücker Domkapitular Ulrich Beck-Wermert fest:
Wenn dieser Priester über Jahre Dienst getan hat für die Kirche, dann ist die Kirche auch weiterhin für ihn verantwortlich.
Ein Beitrag von Michael Hollenbach. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft hier auf NDR Info.
Das Diakonische Werk Osnabrück hat eine neue Koordinierungsstelle eingerichtet, mit der islamistischer Radikalisierung und Demokratiefeindlichkeit vorgebeugt werden soll. Die Einrichtung will bereits bestehende Projekte und Akteure in der Prävention miteinander vernetzen, sowie beraten und schulen, teilte die Diakonie mit. Zu den Aufgaben der Fachkräfte gehöre es auch, Mitarbeiter in Schulen und Kindertagesstätten, in der Jugendarbeit, auf Ämtern sowie bei muslimischen Verbänden über Islamismus und Salafismus aufzuklären, so das Diakonische Werk. Die evangelischen Kirchen in Niedersachsen haben SPD und CDU aufgefordert, den Reformationstag am 31. Oktober dauerhaft zum gesetzlichen Feiertag zu machen. Die Reformation habe nicht nur eine innerkirchliche, sondern eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung, betont der hannoversche Landesbischof Ralf Meister in einem Brief an Stefan Weil und Bernd Althusmann. CDU und SPD hatten erklärt, sie wollten einen weiteren Feiertag in Niedersachsen einrichten und favorisierten dafür den Reformationstag. Der Leiter des katholischen Büros beim Land Niedersachsen, Felix Bernard, brachte den Buß- und Bettag als Gegenvorschlag ins Spiel. Er betonte, dass bei der Einführung eines neuen Feiertages ein Tag gewählt werden sollte, der von den unterschiedlichen Religionsgemeinschaften akzeptiert werden kann. Zum Volkstrauertag am heutigen Sonntag hat sich der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gegen Revanchismus und Populismus geäußert. Das Gedenken für die Opfer von Krieg und Gewalt müsse untrennbar mit Versöhnung und Arbeit für den Frieden verbunden werden, forderte Volksbundpräsident Wolfgang Schneiderhahn. Der nach dem Ersten Weltkrieg gegründete Volksbund betreut gegenwärtig 833 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten mit etwa 2,7 Millionen Kriegstoten. Im Mittelpunkt der Arbeit des Volksbundes steht die Pflege von Kriegsgräberstätten in ganz Europa und ihre Ausgestaltung als Lernorte, besonders für Jugendliche. Eine ebenso wichtige Aufgabe sei es nach wie vor, Kriegstote zu identifizieren und deren Angehörige zu informieren und zu begleiten, betonte Volksbundpräsident Schneiderhahn. Die katholische Kirche begeht heute erstmals einen Welttag der Armen. Er soll ab sofort immer am zweiten Sonntag vor dem Advent stattfinden. In diesem Jahr steht er unter dem Motto »Liebt nicht mit Worten, sondern mit Taten«. Papst Franziskus betonte im Vorfeld dieses neuen Gedenktages, dass es weder Gerechtigkeit noch sozialen Frieden geben könne, solange Arme vor den Türen der Christen lägen. Die Sorge um die Armen ist seit Beginn seines Pontifikats ein Schwerpunkt des Papstes. In zahlreichen Kirchengemeinden im Norden gibt es heute Gottesdienste und Veranstaltungen zum Welttag der Armen. Im kommenden Jahr erscheint erstmals eine Barbie-Puppe mit Kopftuch. Sie wurde in Anlehnung an die amerikanische Säbelfechterin Ibtihaj Muhammad gefertigt, erklärte der Spielzeughersteller Mattel. Muhammad war im vergangenen Jahr in Rio die erste muslimische US-Athletin, die bei den Olympischen Spielen mit Kopftuch antrat. Der Barbie-Hersteller Mattel betonte, diese Puppe solle Mädchen zeigen, dass sie alles sein könnten. Die muslimische Frauenrechtlerin Seyran Atesh lehnt die muslimische Barbie-Variante ab. Sie kritisiert, dass auf diese Weise das Kopftuch als normal dargestellt werde. Ihrer Meinung nach sei das Kopftuch aber nicht normal, sondern antifeministisch. Es teile Mädchen in gute und schlechte, so die muslimische Frauenrechtlerin.
Soweit die Meldungen. Am heutigen Volkstrauertag wird besonders der Toten der beiden Weltkriege gedacht. Doch Menschen kommen nicht nur durch Krieg ums Leben, sondern in knapp der Hälfte aller Staaten auch immer noch durch die Todesstrafe. Die katholische Laienorganisation San Egidio engagiert sich seit langem für die Abschaffung der Todesstrafe, zusammen mit der amerikanischen Organisation Journey of Hope, die von Angehörigen von Mordopfern gegründet wurde. Einen der Gründer dieser Initiative hat Elena Griepentrog getroffen.
Bill Perky, geboren 1947, lebte ein ganz normales Leben als Kranführer im Norden der USA. Bis zu jenem Tag im Jahr 1985. Vier Schülerinnen der örtlichen Highschool haben Freistunden. Sie wollen etwas erleben. Sie trinken, rauchen Marihuana, beschließen schließlich, sich Geld zu besorgen. Ihnen kommt die tiefgläubige ältere Dame in den Sinn, beliebt in der ganzen Stadt für ihre packenden Nacherzählungen von Bibelgeschichten.
Sie sagten zu ihr: Mrs. Perky, wir würden gern bei Ihnen eine Bibelgeschichte hören. Und meine Großmutter, die wir Nana nannten, hat sie hereingebeten. Als Nana ihnen den Rücken zudrehte, um ihr Material für die Bibelgeschichte herauszuholen, nahm eins der Mädchen eine Vase vom Tisch und schlug sie Nana über den Kopf. Und als sie auf den Boden fiel, zog ein anderes Mädchen ein Messer aus der Tasche und stach auf Nana ein.
Die Mädchen werden schnell gefasst. Das damalige Gesetz im Bundesstaat Indiana erlaubt es, selbst Kinder zum Tod zu verurteilen. Bill Perky sieht es zunächst als gerechte Strafe an, verzeihen kann er den Mädchen nicht. Nach und nach kommen ihm, dem gläubigen Christen, jedoch Zweifel. Er stellt sich vor, was seine Großmutter getan hätte.
Ich habe inneren Frieden seit November 1986, als ich verstanden habe, dass Vergeben die Antwort ist. Es sind Liebe und Mitgefühl, die diese Vergebung möglich machen. Ich habe diese Entscheidung nie bereut, die ich am 2. November getroffen habe. Und ich bin dann durch jede Tür gegangen, die sich mir geöffnet hat, in dem Moment, als ich Paula Cooper vergeben habe. Gott hat mein Leben wirklich gesegnet.
Er nimmt brieflichen Kontakt mit Paula Cooper auf, der 15-jährigen Haupttäterin, ist froh und dankbar, als die Todesstrafe in eine langjährige Haftstrafe umgewandelt wird. Außerdem gründet er mit anderen Angehörigen von Mordopfern und Angehörigen von zum Tode Verurteilten die Organisation Journey of Hope. Sie informieren in Schulen, Kirchengemeinden und Universitäten über die vielen Probleme der Todesstrafe. Schwarze und arme Menschen bekommen oft keine guten Anwälte. Psychische Störungen werden oft nicht berücksichtigt. Auch Minderjährige und geistig Behinderte werden mancherorts zum Tode verurteilt. Und immer wieder werden auch nachweislich Unschuldige bestraft. Die katholische Laienorganisation Sant'Egidio kämpft schon seit 1992 gegen die Todesstrafe. 1999 wurde erstmals das Kolosseum in Rom illuminiert, als sichtbares Zeichen. Inzwischen beteiligen sich rund 2000 Kommunen weltweit bei der Aktion Städte für das Leben, Städte gegen die Todesstrafe. Im Jahr 1975 hatten erst 20 Staaten die Todesstrafe komplett abgeschafft. Heute sind es 105. Darüber hinaus unterhalten Mitglieder von Sant'Egidio Brieffreundschaften zu Menschen, die auf ihre Exekution warten, oft jahrzehntelang. Alexander Linke, Vorsitzender von Sant'Egidio Berlin.
Wir glauben, dass das eben nicht richtig ist, zu töten. Das Leben hat einen Wert. Niemand darf das Leben nehmen. Warum töten wir Menschen, um anderen Menschen zu zeigen, dass Töten nicht richtig ist? Ich denke, es ist auch nicht nur ein theologischer, sondern auch ein logischer Widerspruch.
Doch noch immer werden weltweit jährlich etliche tausend Menschen getötet, die weitaus meisten in China, außerdem in Saudi-Arabien, Iran, Irak oder Pakistan. Selbst der katholische Katechismus schließt die Todesstrafe nicht komplett aus. Doch schon Papst Johannes Paul II. War ein entschiedener Gegner der Todesstrafe, ebenso wie Papst Franziskus. Im Oktober 2017 verkündete er, dass der Wortlaut im Katechismus geändert werden solle. Die Todesstrafe widerspreche dem Evangelium, weil sie unbefugt das Leben eines Menschen beende. Darüber hinaus, sagt Bill Perky, sei die Todesstrafe sinnlos, denn sie sei kaum geeignet, den Schmerz der Angehörigen der Mordopfer zu heilen.
Wir sind als Menschen nicht so beschaffen, dass es uns besser geht, wenn jemand stirbt. Menschen denken vielleicht, dass es ihnen besser gehen wird, aber wenn die Person wirklich stirbt, haben sie immer noch den Schmerz und die Wut.
Die Todesstrafe für den Täter verhindere häufig eher die Verarbeitung, so Perkys Erfahrung. Die Angehörigen blieben dem Trauma verhaftet. Für ihn gibt es nur einen Weg: Vergebung. Erst dann sei der Weg frei zum langen Prozess der Heilung.
Elena Griepentrog berichtete. Tief im Westen Niedersachsens, etwa in der Grafschaft Bentheim oder in Ostfriesland, wird Kirche grenzüberschreitend gelebt. Enge Kontakte zu holländischen Gemeinden haben bei den reformierten und altreformierten Kirchen eine lange Tradition. In den Niederlanden selber befindet sich die Religion in einem fundamentalen Wandel. Längst haben die Volkskirchen keinen so starken Einfluss mehr. Seit vielen Jahren beobachten holländische Soziologen und Theologen die religiöse Lage im eigenen Land mit überraschenden Ergebnissen, wie Christian Modén berichtet.
Die religiöse Situation in den heutigen Niederlanden entspricht der dortigen Landschaft. Den weiten, flachen Ebenen, auf denen sich Erde, Wolken und Himmel berühren und manchmal verschmelzen. Daran erinnern die Autoren der aktuellen Studie Gott in den Niederlanden. Sie schreiben: Bei uns wird vor allem eine horizontale Transzendenz erlebt. Die Transzendenz, das Göttliche, weist kaum noch in die Höhe, sondern vor allem in die Weiten der Ebene. Horizontale Transzendenz. Mit zwei Worten wird der Abschied vom überlieferten Gottesbild beschrieben. Das höchste Wesen, das Absolute, das Heilige, wird nicht mehr in fernen Himmelswelten erwartet, sondern in den Beziehungen der Menschen untereinander erlebt. In der Solidarität und der Liebe. Tatsächlich fühlen sich 67% der Holländer nicht mehr mit einer Kirche verbunden. Sie bezahlen auch nicht mehr den üblichen Kirchenbeitrag und nennen sich außerkirchlich. Die Mitglieder der christlichen Konfessionen verteilen sich zu fast gleichen Teilen auf den Katholizismus und die verschiedenen protestantischen Kirchen. Die Mitglieder nichtchristlicher Religionen sind mit nur 7% eine Minderheit. Fest steht für zahlreiche Theologen und namhafte Soziologen wie Berns und Berghuis: Heute müssen wir die Niederlande ein nachchristliches Land nennen. Das bedeutet, der christliche Glaube ist nicht mehr die geistig prägende Macht, die Kirchen bilden nicht mehr die religiöse Kuppel über der ganzen Gesellschaft. Die absolute Mehrheit ist kirchendistanziert. Die Einschätzung der Pfarrer als geeigneter Helfer bei seelischen Krisen ist auf einen absoluten Tiefpunkt geraten. Nur 6% sind von der Kompetenz der kirchlichen Seelsorger überzeugt. Verstehen sich die vielen Außerkirchlichen aber als bekennende Atheisten? Ganz und gar nicht, heißt es in der Studie Gott in den Niederlanden. Die meisten Außerkirchlichen sind spirituell interessiert. Viele glauben an eine göttliche Kraft. Dabei spielen esoterische Überzeugungen wie Astrologie oder New Age keine große Rolle. Wichtiger ist, diese Menschen definieren sich als Fragende und Zweifler. Sie sind Suchende, unterwegs zu einem tragenden Lebenssinn, aber immer unter der Voraussetzung, Spiritualität und Religion bestimme ich, Religion ist absolut Privatsache. Die religiöse Orientierung ist zudem fließend geworden. Es gibt Katholiken, die sich gleichzeitig als Buddhisten verstehen, oder Protestanten, die mit den klassischen Definitionen von Gott nicht mehr zurechtkommen und sich deswegen Atheisten nennen. Christliche Theologen können den Abschied von einer oberflächlichen Kirchenbindung sogar gut verstehen. Sie wissen, nur die freie persönliche Entscheidung für Gott und eine Kirchengemeinde ist nachhaltig und wertvoll. Vor allem evangelische Gemeinden lassen sich nicht entmutigen und gestalten in neuer Form und mit neuen Inhalten kirchliches Leben. So wird die protestantische Kirche der Remonstranten in den kommenden Wochen ihre Gemeinden ausdrücklich als einen offenen Ort präsentieren. Menschen werden gezielt eingeladen, die am Zustand dieser Welt zweifeln und verzweifeln. Gemeinsam wird dann in kleinen Gruppen nach einem Sinn des Lebens gefragt. Typisch für den religiösen Umbruch ist auch, dass regelmäßig ein Monat der Spiritualität und auch ein Monat der Philosophie veranstaltet werden. Ein großer, einflussreicher Fernsehsender nennt sich selbstbewusst evangelischer Rundfunk. Fernsehbeiträge etwa zur Leidensgeschichte Jesu erzielen traumhafte Einschaltquoten. Pilgerfahrten werden immer beliebter. Die Gastfreundschaft in den wenigen verbliebenen Klöstern wird gern angenommen. Ein Benediktinerpater sagte mit Blick auf die Studie Gott in den Niederlanden: Das Heilige ist heute in Holland sozusagen umgezogen. Gott wird auch in der Kultur, in der Kunst, der Musik und der Natur gesucht. Vor allem, wer sich Atheist nennt, stellt oft die besten religiösen Fragen.
Christian Modén über Kirche und Religion in den Niederlanden. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info. Im Studio verabschiedet sich Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.